Herzlich willkommen zu Immer was los in Landau, der lokale Politik-Podcast mit Lukas Hartmann und Isabel Schirmer.
Herzlich willkommen in diesem Podcast. Die erste, die wir aufnehmen, seit das Ganze mal on air gegangen ist. Und wir waren ein bisschen nervös, oder?
Ja, also ich bin bei solchen Themen immer ganz gut, mir das in den Kalender einzutragen und es dann zu vergessen. Deswegen habe ich dann morgens reingeguckt und dachte so, oh mein Gott. Und dann ging es los. Dann war ich echt nervös und dachte so, mal schauen, was da so kommt. Hab Social Media technisch alles fertig gemacht und hab dann gewartet, eigentlich.
Und es kam ja dann viel Positives.
Ja, sehr. Also was mich dann immer freut, wenn Menschen, die ich kenne, einfach so direkt mit on fire sind und reinhören. Und natürlich gab es die erste Bewertung auf Spotify mit nur einem Stern. Ich glaube, das war jemand, der einfach grundsätzlich dachte, mag ich nicht. Aber damit können wir ganz gut leben, weil mit der Zeit ging es dann hoch auf 4,7,
glaube ich. 4,7,
ja, sind es mittlerweile. Also ich glaube, es kommt ganz gut an.
Mein schönstes Erlebnis damit war, dass eine ältere Dame, ich hoffe, sie fühlt sich jetzt nicht beleidigt, aber ich glaube, das passt so ungefähr, auf der Straße zu mir kam und sich bedankt hat für diesen Podcast. Die hatten wir jetzt als Zielgruppe nicht ganz so im Auge bei der ganzen Geschichte. Aber tatsächlich haben schon ein paar mehrere ältere Semester mir geschrieben oder auf der Straße dann irgendwie gesagt, sie finden es nett und wir sollen doch bitte weitermachen und vielleicht die richtige Stelle mal allen zu danken für das positive Feedback. Ja. Wir haben ja gerade frisch angefangen.
Ja.
Und da muss man auch mal dem Moritz Schäfer danken.
Auf jeden
der
Fall.
Der die ganze Technik macht, der die ganze Zeit hier dabei sitzt.
Der uns immer zuhört.
Gelaber trägt. Der uns manchmal auch mit einem Hund beglückt, den er mitbringt. Und der diese wunderbare Technik der RPTU, die wir auch benutzen dürfen, für dieses Projekt steuert. Und deshalb vielleicht mal ein herzliches Dankeschön.
Dankeschön, Moritz. Ohne dich wären wir aufgeschmissen.
Jetzt weißt du auch, warum ich nochmal gefragt habe, was sein Nachname eigentlich ist. So, wir haben 500 Abonnentinnen und Abonnenten, stand Ende letzter Woche, ist ein schönes Ergebnis, gut 1000 Klicks waren es da auch, als ich mir das letzte Mal gegeben habe. Wir sind jetzt online, nicht nur bei Spotify, sondern auch bei Apple.
Genau, ich glaub, richtig.
Da hattest du ein paar Nachfragen zu.
Ja, genau, weil es doch erst auf Spotify war und ich bin ein totaler Apple-Mensch und bin deswegen nur im Podcast-Bereich dort unterwegs, aber jetzt auch ganz glücklich.
Naja, ich weiß zwar nicht, wie man mit Apfelgeräten glücklich werden kann, aber wir haben das Ganze auch für diejenigen, die weder das eine noch das andere benutzen wollen, jetzt einfach so auf der Homepage und wollen so im April, das war eine der kritischen Rückmeldungen, die ich mehrfach bekommen habe, die ich auch verständlich finde, dann up-to-date sein. Also dann immer in einer Folge, in einer Woche produzieren und dann in der nächsten on-air gehen.
Da
werden wir einfach jetzt mal gucken, dass wir 2 bis 3 Wochen, 2 bis 3 Folgen. Sendungen und Folgen pro Woche rausbringen, damit wir dann up-to-date sind. Und heute ist aber auch wieder ein Novum, denn wir sitzen hier nicht nur zu dritt, also 2, die reden
noch
und einer, der
gar nicht
richtig arbeitet, sondern wir haben zum allerersten Mal einen Gast.
Herzlich willkommen, Herr Lorik.
Hallo, vielen Dank. Ich freue mich, dass ich teil sein darf an diesem spannenden Projekt. Ich habe Ihnen jetzt die erste Zeit zugehört, denn bisher habe ich an den vergangenen Folgen nicht mitwirken dürfen. Ich habe gehört, es läuft gut und immer wenn es gut läuft, dann holt man irgendwann die Müllabfuhr mit ins Boot und guckt mal, was passiert. Von daher bin ich sehr gespannt auf das, was ich heute mit Ihnen gemeinsam erleben darf.
Ja, Müllabfuhr ist ein gutes Stichwort, aber es ist doch ein bisschen mehr dahinter, ne? Sie sind der neue Chef der EWL und erzählen Sie doch mal ein bisschen, wie ist das so zustande gekommen?
Ja, wie Sie sagen, seit 1.10. bin ich mit an Bord beim EWL. Ich freue mich, dort die Rolle des Vorstandes einnehmen zu dürfen und bedanke mich für das Vertrauen, was mir seitens der Stadt im Vorfeld entgegengebracht worden ist. Ich bin Müllmann durch und durch, wenn man das so sagen darf. Ich kann nicht viel anderes. Es begleitet mich mein ganzes Berufsleben bereits. Ich habe in Kaiserslautern studiert. Ich bin Bauingenieur gelernter und habe aber schon vor Beginn meines Studiums in Kaiserslautern einen Minijob begonnen bei dem Zweckverband Abfallwirtschaft Kaiserslautern.
Okay.
Und mache deshalb eigentlich seit 2003 nichts anderes. Das heißt, die Befähigung sollte aus der Erfahrung heraus mal da sein. Und jetzt ist es an mir und meinen ganz tollen Kollegen, die ich hier vorgefunden habe, das auch unter Beweis zu stellen. Und ich glaube, bisher ist das Ganze von Erfolg gekürt, wenn man das nach so einem kurzen Zeitpunkt schon sagen darf.
Und wenn ich das sagen darf, als derjenige, der diesen Auswahlprozess geleitet hat, er war auch unser Favorit. Wir wollten ihn auch.
Okay, nicht
Vielen Dank.
Ich war ja auch mal bei einer privaten Entsorgungsfirma unterwegs. Ich bin quasi auch Müllfrau, so ein bisschen.
Ach so.
Ja, Lukas guckt ganz erschrocken.
Ich freue mich gerade.
Mein Interesse haben Sie jetzt geweckt. Wo waren Sie denn?
Also die sind farblich immer in Grün unterwegs.
Okay.
Genau, Richtung Mörlheim, so in die Richtung.
Ah, ja, okay. Ja,
genau.
Jetzt, genau. Ich gerafft.
Aber da habe ich Social Media gemacht. Mhm. Also da war ich jetzt nicht hinten mit den Jungs, obwohl ich bin auch einmal mitgefahren. Mhm. Da haben wir Container abgeladen und neue geholt. Super spannend. Also ich liebe sowas, einfach mal was ganz anderes zu machen und da reinzuschnuppern. Und genau, dann kam aber Corona. Und dann haben sich die Wege getrennt und es gab immer wieder was Neues zu entdecken. Also haben wir alle so ein bisschen Erfahrung in dem Bereich.
Das ist schön. Ich werde Sie dann jetzt mit Frau Kollegin ansprechen.
Genau.
Herr Lori kann, glaube ich, sogar die Fahrzeuge fahren, wenn ich das richtig im Kopf habe.
Nein, leider nicht. Das ist wirklich in meiner Vita und den Erfahrungen, die ich sammeln durfte, ein Punkt, der noch offen ist.
Ah,
so vielleicht werde ich mich dem mal annehmen, wenn ich die Zeit dazu finde, jetzt hier in Landau. Aber der Lkw-Führerschein ist tatsächlich ein Wunderpunkt in meiner Ausbildung.
Mhm.
Es ist mir schon ein Anliegen, denn immer wenn wir über Müllabfuhr sprechen, egal in welcher Stadt in Deutschland, kommen wir irgendwann an das Thema Befahrbarkeit. Und ich bediene mich immer meinen qualifizierten Mitarbeitern. Ich sage, fahrt doch mal mit dem Müllauto raus und wir machen mal eine Veranstaltung, nehmen mal einen Ortsvorsteher dazu oder Anwohner dazu und zeigen einfach, wo die Schwierigkeit liegt. Und es ist aber schon ein Konfliktthema und oft entschuldige ich mich im Nachhinein dafür, dass ich dem Kollegen das zugemutet habe. Und so ein bisschen ist es mein Anspruch, vielleicht irgendwann selbst mit dem Fahrzeug ausrücken zu können und das Ganze zur Chefsache zu erklären.
Das ist eines der Themen, mit denen wir uns so beschäftigen.
Mhm.
Es gibt einfach Straßen, in die man mit der Müllabfuhr in Landau nicht reinfahren kann, weil sie zu eng sind, weil es nicht sicher genug wäre. Und das führt dazu, dass Menschen ihre Mülltonne selber zu Sammelplätzen bringen müssen.
Mhm.
Ein relativ großes Problem, nicht nur in Landau, sondern, glaube ich, in vielen Städten in Deutschland, oder Herr Lorig?
Das ist so. Ich bin auch ein bisschen rumgekommen, wenn ich das so sagen darf, in meiner bisherigen Tätigkeit. Und es ist ein Thema, was Land ein, Land aus alle Kommunen beschäftigt. Wir haben oft historische Ortsteile, Stadtzentren, die in ihrer Befahrbarkeit beschränkt sind, aber auch Neubaugebiete, in denen es darum geht, möglichst viel Kapital, wenn ich das so sagen darf, aus kleiner Fläche zu schlagen. Und das geht meistens dann zu Kosten der Verkehrsinfrastruktur. Es sind nicht nur die kleinen Gärten, die man häufig antrifft, sondern eben auch schmale Straßen, wenig Wendemöglichkeiten, alles eher auf PKWs ausgelegt als auf Anlieferverkehr. Und wir sind in der Abfallwirtschaft besonders betroffen, da es eine neue Verordnung gab, die das Rückwärtsfahren in der Abfallwirtschaft generell mal untersagt hat. Es gibt dann Ausnahmetatbestände, die man in Form einer Gefährdungsbeurteilung definieren kann.
Mhm.
Aber trotz aller Maßnahmen, die uns hier als Handwerkszeug mitgegeben worden sind, bleiben eben immer noch Straßen übrig, bei denen eine Gefährdung so hoch ist, dass wir uns dazu entschieden haben, die Straßen nicht zu befahren. Und es gibt andere Straßen, da ist es einfach vom Platz her nicht umsetzbar. Ich bin in einer kurzen Zeit, die ich jetzt hier in Landau bin, schon öfter angesprochen worden, ob es denn tatsächlich so wäre, dass in Landau der Anteil der Straßen, die nicht befahren ist, höher ist als in anderen Kommunen. Und das lässt sich nicht komplett von der Hand weisen.
Mhm.
Es liegt aber auch ein bisschen daran, wie hier in der Vergangenheit die Stadt entwickelt worden ist. Und da ist vor allem der Horst zu nennen. Der Horst ist in den, ich glaube, 60er Jahren konzipiert worden, weitest frei als autofreies Wohngebiet. Und ich glaube, über 90% der Straßen, die wir nicht befahren, liegen im Horst.
Mhm.
Und das verfälscht natürlich so eine Statistik ungemein. Denn wenn man sich das rechtliche Stadtgebiet anschaut, dann sind es eigentlich ganz, ganz wenige Punkte, an denen das der Fall ist.
Ja, ich habe jetzt auch mal mir Gedanken gemacht, was mir so einfällt, wo man so langkommt. Und gerade hinten im Horst, also mein Mann hat sein Büro da hinten. Und da spaziere ich dann, also früher mehr mit kleinen Kindern, bin ich als durchgejoggt. Und da war es schon sehr eng, das stimmt. Aber ist es denn so, dass das ein Problem ist für die Leute? Weil oft hat man ja Vor- und Nachteile und eben dadurch ist natürlich super schön, dass wenig Autos dort fahren. Die Kinder können wahrscheinlich sehr viel auf der Straße spielen. Aber ist es ein Problem? Beschweren sich die Leute, dass sie ihre Mülltonne schieben müssen?
Das tun sie, ja, das muss man sagen. Das ist aber vielleicht auch hier wieder ein Stück weit in der Historie der Grund zu suchen. Denn meistens beschwert man sich dann, wenn man etwas weggenommen bekommt.
Mhm,
und es gab eine Zeit in Landau, in der der EWL diesen Service für die Bürger übernommen hat und über einen Hol- und Bringdienst die Tonnen dann an den Bereitstellungsort beziehungsweise ans Fahrzeug gebracht hat.
Mhm.
Das war, und so hat es uns der Wirtschaftsprüfer attestiert, nicht ganz konform der Gebührenordnung, die es für Rheinland-Pfalz gilt. Denn hier gilt das Verursacherprinzip und man hat diesen Service verallgemeinert. Das heißt, nicht die betreffenden Personen haben dafür bezahlt, sondern es wurde über die Abfallgebühren im Allgemeinen finanziert. Das hat man beanstandet und es gab dann, aber Herr Hartmann, da müssten Sie mich etwas unterstützen, eine Bürgerbefragung, ob denn diejenigen, die betroffen sind, auch bereit sind, diesen Service alleine zu tragen, finanziell. Und da hat man sich dagegen entschieden. Und so sahen wir uns dann gezwungen, denn wir brauchen jemanden, der uns bezahlt.
Ja,
wir haben keine Einnahmen außer die Gebühren dazu gezwungen gesehen, diesen Service einzustellen. Und damit ist natürlich dann die Diskussion erst richtig ins Rollen gekommen. Und ich selbst habe in der Vergangenheit eine Immobilie bewohnt, an der ich auch diesen Service nicht nutzen konnte und musste einen Bereitstellungsort nutzen.
Mhm.
Für mich war es kein Problem, aber ich würde jetzt mal behaupten, abgesehen davon, dass ich in kürzester Zeit etwas zugenommen habe, körperlich in der Situation zu sein, das leisten zu können, da gibt es sicherlich auch andere Fälle. Und da ist das problematisch. Und dann verstehe ich, dass das ein Punkt ist, über den man sich aufregt. Ja.
Wir haben das tatsächlich geklärt. Und das ist dasselbe Thema, über das wir bei der Hundewiese und der Hundesteuer schon mal sprachen. Ne? Also Steuern, Einnahmen, die man für alles Mögliche verwenden kann. Gebühren stehen einer konkreten Gegenleistung gegenüber. Und Müllgebühren dürfen nicht für alles Mögliche eingesetzt werden. Da reden wir auch, glaube ich, in der nächsten Folge nochmal mehr drüber. Würden jetzt aber vielleicht mal sagen, als wir angeboten haben, hey, wir organisieren das für euch und ihr müsst es aber selber bezahlen, haben über 90% der Leute gesagt, nee, da machen wir nicht mit, weil uns sind die Gebühren, also die Kosten, nicht die Gebühren, für uns dann einfach zu hoch. Und dann kann man es auch nicht machen, ehrlich gesagt. Das war ein schönes Angebot und natürlich haben einige profitiert und haben sich daran gewöhnt. Und genau dann, das ist auch so meine Beobachtung, wenn es weggeht oder anders wird, beschweren sich Menschen.
Ja, wenn man es gewohnt ist, ne, und schon immer so macht, dann ist es wahrscheinlich nicht so ein großes Ding.
Ja, aber man hat, glaube ich, einfach als man den Horst gebaut hat, nicht daran gedacht. Und alle, die da draußen vielleicht zuhören und sich denken, oh Horst, das ist doch irgendwie nur diese gewaltige Straße, wo Industrie da auf der einen Seite ist und diese Mehrfamilienhäuser auf der anderen. Ich rate jedem mal, im Horstring spazieren zu gehen und so ein bisschen wegzukommen von dieser Straße. Da kann es nämlich richtig schön sein.
Ja.
Und das ist natürlich der super große Vorteil. Also innerhalb des Rings hast du wenig Verkehr, du hast wenig Lärm. Aber für eine Müllabfuhr, die 3,50 Meter braucht an Durchfahrtsbreite, ist es einfach ziemlich schmal an den allermeisten Stellen.
Und die Lösung war jetzt für euch aber zu sagen, okay, alle schieben quasi nach vorne zur Sammelstelle. Über wie viel Meter sprechen wir da?
Da gibt es, glaube ich, eine Regelung, wie viel 100 Meter man zumuten kann. Und das ist weiter, als die allermeisten Menschen glauben.
Das ist richtig. Es ist durchaus eine erhebliche Strecke. Ich glaube, es geht sogar, gibt Aussagen von bis zu einem Kilometer, die zulässig wären. Das ist natürlich ein ganz extremer, besonderer Fall. Hier reden wir dann über irgendwelche Aussiedlerhöfe oder Liegenschaften, die tief im Wald sind, die nicht erschlossen sind.
Ja.
Aber ich denke, wenn wir uns das Stadtgebiet anschauen, so reden wir im Großen und Ganzen über wenige Meter, die das betrifft. Das sind Stichstraßen, die wir nicht bedienen können, bei denen die Tonnen vorgeholt werden müssen. Und ich glaube, dass man sich da auch nachbarschaftlich organisieren kann, um so eine Leistung dann einfach innerhalb eines Straßenzuges zu organisieren.
Ja.
Das ist denkbar und leider ist das im Moment für uns das einzige Mittel der Wahl. Denn wir sehen die Möglichkeit nicht hier. Es gab ja auch schon verschiedenfach Diskussionen oder den Wunsch danach, dass wir uns dann andere Fahrzeuge besorgen, die dann das einfach diese Straßen befahren können.
Ja.
Und da muss ich einfach sagen, dass der EWL ein wunderbarer Betrieb ist, aber nicht ein Riesenbetrieb, wie das die Berliner Stadtreinigung zum Beispiel ist, um mal vielleicht den größten Deutschland zu nennen. Wir haben einen relativ kleinen Fahrzeugpool. Wir haben drei Abfallsammelfahrzeuge. Und da jetzt zu sagen, und hier spezialisieren wir uns noch auf örtliche Begebenheiten in einzelnen Straßen, das gibt unser Fahrzeugpool und unsere Disposition einfach nicht her. Und dann würde es die Abfallwirtschaft aus meiner Sicht, und die ist begründet, teurer machen, als sie das heute ist, wenn wir für jede Straße, die betreffend ist, ein spezielles Fahrzeug vorhalten müssen, die alle auch wieder gebührenfinanziert werden müssen. Und deshalb denke ich, wir sollten eine andere Lösung finden. Und die allgemeine Lösung, die gibt es leider nicht. Das würde uns allen die Arbeit sehr vereinfachen. Aber ich habe zugesagt, als ich hier beim EWL angefangen habe, dass wir uns alle Fälle nochmal anschauen werden, die betroffen sind. Und da sind wir aktuell nochmal in der Prüfung. Und jetzt möchte ich der Prüfung nicht allzu weit vorgreifen, aber ich glaube, wir haben schon die eine oder andere Stelle ausfindig gemacht, wo wir mit geeigneten Mitteln in Zukunft wieder eine Befahrbarkeit sicherstellen können. Jetzt bitte ich, das nicht so zu verstehen, dass es alle Straßen irgendwann betreffen wird. Denn wie gesagt, es gibt einfach Straßen, die sind so eng.
Ja.
Da wird es nicht funktionieren und da werden auch wir keine Lösung finden. Die Nachricht da einfach an die Bevölkerung, wir sind dran. Wir schließen dieses Thema nie ab und wir nehmen es nie als gegeben hin, sondern das ist für uns ein ständiger Prozess, den wir uns anschauen und den wir vor allem, und das ist die wichtige Botschaft dahinter, immer wohlwollend prüfen. Uns ist nicht daran gelegen, Leistungen nicht zu erbringen, sondern das Gegenteil ist der Fall. Wir machen es uns selbst einfacher, wir machen es unseren Fahrern einfacher, wenn wir Lösungen finden. Und das ist das erklärte Ziel.
Und neben den Menschen, die vielleicht einfach selber Probleme haben, eine Tonne zu ziehen, und ich glaube, wir haben alle die betagte Seniorin vor Augen, bei der das vielleicht real wirklich ein Problem ist und wo es solche Fälle auch in Landau gibt, sind diese Sammelplätze in der Regel auch nicht besonders ansehnlich. Ne? Also wir waren schon bei Fällen draußen in der Stadt unterwegs und einige dieser Sammelplätze sehen halt, also je nachdem, wie die Menschen mit ihnen umgehen, aus, dass uns das nicht freut, einer der Gründe, da dran zu arbeiten. Aber wir haben beim Thema Müll, glaube ich, noch viele Gelegenheiten miteinander zu sprechen. Also, ne, wie trennt man Müll, Restmüll, was passiert eigentlich mit dem? Über die Gebühren reden wir heute noch in der zweiten Folge, die wir aufnehmen wollen. Die Vergärung von Bioabfällen zur Energiegewinnung als Teil der Energiewende ist ein anderes Thema. Kreislaufwirtschaft, Ressourcen zurückzugewinnen. Viele, viele andere Bereiche, die es noch beim EWL in diesem Müllsektor gibt. Aber der EWL ist ja nicht nur das, sondern macht noch ein paar andere Dinge.
Der EWL ist wesentlich mehr als die Abfallwirtschaft. Sie ist, um es genau zu nehmen, nur ein kleiner Teil des EWLs. Wir haben weitere Betätigungsfelder, die alle unter dem Schirm der Daseinsvorsorge stehen. Wir sind ja ein kommunaler Betrieb. Auch das ist vielleicht nicht allen, die uns hören, bewusst. Das heißt, wir sind kein privatwirtschaftlich organisiertes Unternehmen, sondern wir sind eine Anstalt des öffentlichen Rechts, 100%ige Tochter der Stadt und erfüllen somit auch nur Aufgaben, die für die Bürgerinnen und Bürger dieser Stadt bestimmt sind. Man spricht von hoheitlichen Aufgaben.
Mhm.
Und über die Abfallwirtschaft hinaus ist der EWL ganz stark vertreten im Bereich der Abwasserbeseitigung. Wir sind Eigentümer des gesamten Kanalnetzes der Stadt, betreiben, unterhalten dieses, führen das Wasser dann in unsere eigene Kläranlage ein, wo wir es entsprechend der Vorgaben behandeln und dort dann wieder in die Gewässer einleiten. Wir haben darüber hinaus den kompletten Bereich Straßenunterhalt mit Stadtmobiliar, mit Beschilderung, mit Markierung. Wir haben die Grünflächenunterhalt bei uns als ganz wichtiges Thema für die Stadt mit drin, denn Landau ist eine wunderschöne grüne Stadt, wie ich die vergangenen Monate erfahren durfte. Und da sind wir froh, unseren Beitrag dazu leisten zu können. Und die Stadtsauberkeit im Allgemeinen ist ein weiteres wichtiges Thema, welches wir begleiten. Und da stellen wir uns regelmäßig einem Benchmark. Und in meiner Zeit hier durfte ich schon einen Benchmark vorstellen und der hat gezeigt, dass wir weiter eine der Spitzenkommunen in Deutschland sind, was die Stadtsauberkeit anbelangt. Das mag dem einen oder anderen vielleicht nicht so vorkommen, denn natürlich gibt es auch immer wieder mal Ausnahmen.
Ja.
Und gerade Ich habe mein erstes Silvester jetzt hier verbracht. In den Tagen nach Silvester sah es teilweise relativ wüst aus, gerade am 1.1. in der Stadt. Und da bitte ich einfach um Rücksicht. Wir tun alle unser Möglichstes und die Statistik zeigt, wir erzielen gute Ergebnisse, aber das eben nicht immer ad hoc. Und gerade wenn dann solche besonderen Veranstaltungen sind, dann kann es halt eben auch mal dort, wo gehobelt wird, am nächsten Tag noch Späne geben.
Ja, das Thema hatten wir auch schon, so Sauberkeit nach Silvester. Also dazu gibt es auch eine Folge. Das war die Folge. Gute Frage. Haben wir 15, letztes Mal aufgenommen. 15?
15 oder 16. 15,
so genau, um den Dreh. Aber was war denn so eine der tollen Benchmarks, die erreicht wurde, wo man sagen kann, darauf sind wir stolz?
Ja, es ist eben, das war jetzt speziell ein Benchmark, der sich um Stadtsauberkeit gedreht hat. Das heißt, wir haben ein Institut beauftragt, was über einen vorher definierten Zeitraum Begehungen gemacht hat von verschiedenen Punkten, die das Institut selbst definiert hat. Das sind nicht nur die Fußgängerzone, die man sich als neuralgischsten Punkt vielleicht vorstellen könnte, sondern das sind auch Parkanlagen, das sind Nebenstraßen, das sind Bushaltestellenhäuschen, die man sich angeschaut hat. Das sind auch die Grünscheiben in der Stadt, also diese bepflanzten Inseln, die man hat. Und über alles hinweg sind wir im Vergleich mit anderen Kommunen, die an diesem Benchmark teilnehmen, in der Spitzenklasse, was die Sauberkeit anbelangt. Da gibt es immer mal wieder einzelne Ausreißer und es sind vor allem besondere Punkte, die dort immer sich in der Vergangenheit gezeigt haben, die besonders betroffen sind. Bushaltestellen ist so ein Häuschen, wo man immer mit relativ viel Verschmutzung zu tun hat, weil die Nutzer der öffentlichen Verkehrsmittel dort warten und während sie warten vielleicht dann mal schnell einen kleinen Snack konsumieren oder zum Klimschedengel greifen, Getränke konsumieren und dann, wenn der Bus kommt, ihre Hinterlassenschaften arglos einfach dort stehen lassen, wo sie sie konsumiert haben. Und da könnten wir, also dauerhaft, solange der Busbetrieb ist, könnten wir eine Person abstellen, die dort für Sauberkeit sorgen. Das können wir natürlich nicht leisten, sodass wir eine Tourenplanung haben und immer wieder an diese Punkte kommen und immer wieder jede Menge Unrat vorfinden und den dann beseitigen. Und in der Zwischenzeit kann es aber durchaus mal vorkommen, dass es mal kurz etwas ungepflegter aussieht. Mhm. Ich kann aber auch als Neubürger der Stadt sagen, dass ich den Vergleich direkt habe mit anderen Kommunen und mein persönliches Empfinden auch ist, dass Landau eine sehr gepflegte und sehr saubere Stadt ist.
Ja, ich finde, es hat sich auch gut was getan in letzter Zeit. Also wenn ich vom LGS aus an der EWL vorbeilaufe, in die Richtung, erinnere ich mich, da war immer so ein kleiner Schandfleck, der regelmäßig mit Sperrmüll und Unrat zugemüllt wurde, was mit Sicherheit nicht angemeldet war, so lange wie das stand. Und da steht jetzt zum Beispiel ein Bauzaun, wo wirklich komplett abgesperrt ist, wo steht hier nichts abladen. Und auch, also bei uns, wir gucken ja direkt auf den Park. Da war eben das Problem im Sommer, zu wenig Mülleimer. Das ist auch so das, was ich zu 99% lese, wenn es um das Thema Sauberkeit in der Stadt geht. Es gibt zu wenig Mülleimer und auch das wurde im Südpark zum Beispiel verbessert. Natürlich ist es so und das ist aber immer das, was ich mir denke, wir machen uns das Problem ja selber. Also wir tragen diesen Müll, diese Verpackung mit uns durch die Gegend. Und denken dann aber in dem Moment, wir müssen es genau jetzt hier entsorgen. Und jeder hat Handtaschen, jeder hat Hosentaschen, jeder hat Jackentaschen, wo ich mir denke, dann nimm doch dein Zeug genauso wieder mit zurück, wie du es hergebracht hast und entsorg es einfach an einer anderen Stelle.
Genau.
Also ich bin da echt, auch wenn wir das Thema hatten, Lukas, manchmal zu positiv, wo ich mir aber denke, also da werden Probleme gemacht, die ich manchmal nicht nachvollziehen kann.
Naja, es ist einfach auch super billig, ne?
Ja.
Also, und unsere Gewohnheiten haben sich verändert. Also Fast Food ist ein wesentlicher Beitrag dafür, dass es halt mehr Einwegverpackungen gibt.
Ja.
Und die allermeisten Menschen schmeißen ja zu Hause ihren Müll zumindest in den Mülleimer und die Mülltonne. Also, dass man zu Hause irgendwie Müll produziert und ihn dann in der Öffentlichkeit irgendwie rumfahren lässt, das gibt's, aber es ist vergleichsweise selten zum Glück. Deshalb würde ich auch immer sagen, es gibt zu viel Müll, aber nicht zu wenig Mülleimer. Zumal die ja auch alle Geld kosten und die Leerung kostet Geld. Und dann braucht es, glaube ich, auch andere Mechanismen. Der Stadtrat diskutiert gerade beispielsweise über eine Einwegverpackungssteuer. Also eigentlich seit 6 Jahren, muss man, um genau zu sein, sagen. Ist vielleicht auch nicht der Weisheit letzter Schluss, weil es nicht alle Verpackungen und alle Arten von Müll erfasst. Also beispielsweise Zigarettenkippen ist so ein Thema.
Ja.
Und. Aber Stadtsauberkeit ist so ein Ding, da gucken wir seit vielen Jahren und arbeiten dran. Und auch beispielsweise meine Schwiegermutter hat mal gesagt, also im Vergleich zu der Stadt, wo sie wohnt, auch eine kreisfreie Stadt in Rheinland-Pfalz, stehen wir ganz gut da. Und sie empfindet das so. Aber vielleicht, um vom Müll wegzukommen. Du hast den Sperrmüll angesprochen.
Ja, ja.
Das ist jetzt nicht die größte Wegleitung von Müll überhaupt. Aber auch das liegt bei uns. Ne? Ein Privileg seit relativ kurzer Zeit gab es früher nicht. Aber man kann mittlerweile bei uns auch anrufen und Sperrmüll beantragen.
Aber das gab es früher nicht, weil es regelmäßige Termine gab, oder?
Ja, aber dass du das spezifisch für dich bestellen konntest, das ist eine relativ neue Erfindung, die ist noch keine 10 Jahre alt.
Okay.
Zumindest in Landau. In anderen Gemeinden gab es das schon deutlich länger und hat mit unserem Wertstoffhof zu tun.
Genau, richtig. Ich denke, mit dem Wertstoffhof haben wir eine ganz tolle Möglichkeit geschaffen, die vor allem dann zum Tragen kommt, wenn man mal außer der Reihe spontan schnell sich etwas entledigen möchte, dann findet man dort eigentlich für jeden Abfall den passenden Container. Und es rentiert sich eben auch mit kleineren Mengen dann nicht den Sperrmüll auf Anmeldung in Anspruch zu nehmen, sondern dann vielleicht sie einfach in den Kofferraum zu laden und im Idealfall vielleicht mit einem Einkauf in Bornheim zu verbinden, um keine gesonderte Fahrt dafür zu erzeugen. Ja. Und dann, glaube ich, haben wir da eine ganz tolle Serviceeinrichtung geschaffen, die auch, was die Infrastruktur anbelangt, einfach schön ausgebildet ist. Ich habe sehr wohl Kritik vernommen in meinen paar Monaten hier, was die Anlieferpauschalen anbelangt. Das hat im Wesentlichen damit zu tun, und das ist auch kein Novum hier beim EWL, sondern das betrifft alle Betriebe, die Abfälle verwiegen. Das ist das Eichgesetz.
Ja.
Eine Waage kann erst ab einem gewissen Gewicht genau wiegen. Das sind 200 Kilo im Fall von unserer LKW-Waage. Und deshalb gibt es da so eine Grenze, wo man sagt, also 200 Kilo darunter, dann gibt es eine Pauschale. Und diese Pauschale war oder ist, Stand heute, nicht ganz günstig. Und im Rahmen der Diskussionen, die wir auch ämterübergreifend führen, was die Stadtsauberkeit anbelangt, und hier ist ja Thema illegale Ablagerung auch immer wieder Gesprächsthema, werden wir uns diesem Thema annehmen und werden im Rahmen des nächsten Verwaltungsrates einen Vorschlag machen, diese Gebühren zu senken beziehungsweise kleinere Maßstäbe anzusetzen, die nicht mehr auf Gewicht bezogen sind, sondern auf Volumen, und dass wir dann irgendwo, ich möchte jetzt keinen Beschluss vorgreifen, sagen, dass Kleinstmengen auch gebührenfrei abgegeben werden können, um so weiter an den ohnehin guten Werten, was die Stadtsauberkeit anbelangt, auch arbeiten zu können. Darüber hinaus, wie Sie sagen, steht es jedem Bürger frei, sich bei uns zu melden und einen persönlichen Abholtermin zu vereinbaren. Der Sperrmüll wird dann vor der Tür eingesammelt. Auch da bitten wir natürlich, möglichst darauf zu achten, dass diese Ablagerungen dann nicht in den Verkehr eingreifen. Das heißt, man sollte keine Gehwege zustellen und schon gar nicht die Straße blockieren und im Idealfall auch nicht 2 Wochen vorher anfangen, das Zeug vor die Tür zu stellen, sondern am Abend vor der Abholung, und dann sollte das dann auch am nächsten Tag relativ zügig verschwunden sein.
Man darf auch selber seinen Sperrmüll anmelden und nicht, wenn der Nachbar angemeldet hat, stellt die ganze Straße den Sperrmüll mit dazu. Macht es den Kolleginnen und Kollegen auch nicht ganz so einfach.
Das ist richtig. Und wenn wir dann tatsächlich mal Extremfälle haben und beim Sperrmüll Abfälle vorfinden, die wir nicht laden können, Stichwort Sonderabfälle, Reinigungsmittel oder ähnliches, dann ist es in der Regel so, dass das nie derjenige dahingestellt hat, der angemeldet hat, sondern das sind immer Beistellungen, wie man im Fachjargon sagt, die wild dazugekommen sind. Ich meine, das kennt man, das ist dasselbe Thema, haben wir auch bei den Sammelplätzen. Abfall hat kein Nachwuchsproblem, wenn ich das mal so sagen darf.
Ja.
Wo einmal Müll ist, da kommt immer neuer dazu. Das ist schön für alle, die in dem Bereich arbeiten, denn es ist ein krisensicherer Beruf. Aber es ist weniger schön, wenn man sich dann so einen Platz anschaut, an dem einfach dann ist innerhalb von kürzester Zeit zu Zuständen kommt, wo man meint, der EWL hätte die letzten 2 Wochen Betriebsferien gehabt. Das ist nicht der Fall.
Wer niemals Betriebsferien hat und direkt neben unserem Wertstoffhof liegt, ist die Kläranlage. Also ich sage manchmal scherzhaft, der Müll kann mal eine Woche nicht abgeholt werden. Aber wenn auch nur einen einzigen Tag das Klärwerk nicht arbeiten würde, hätten wir ein gewaltiges Problem in der Stadt. Das würde quasi zum Himmel stinken.
Oder die Kacke dampfen. Ja, man kann sich da gerne verschiedene Phrasen bedienen. Aber das ist natürlich ein wichtiger Punkt, den Sie ansprechen. Wir haben hier eine ganz, ganz wichtige Aufgabe der Daseinsvorsorge. Denn wir reden hier wirklich über das, was jeder möglichst schnell loswerden möchte, nämlich das, was als sogenanntes Schmutzwasser aus den Häusern rauskommt, was wir dort in die Kläranlage einleiten. Und die Kläranlage ist heute auf einem ganz tollen technischen Stand. Da haben die Kollegen vorneweg, darf ich hier mal Herrn Dr. Schäfer erwähnen, wirklich ganz, ganz tolle Arbeit geleistet, um auch zu sagen, wir haben eine digitale Kläranlage. Das heißt, auch Störungsfälle werden früh erkannt. Wir haben überall Sensorik verbaut, können 24 Stunden am Tag auf die Steuerung zugreifen und so wirklich sicherstellen. Und das ist eine der Aufgaben, die ich als Vorstand auch übernommen habe, dass wir diese Leistung dauerhaft erbringen können und es eben nicht zu der Situation kommt, in der in den Kanälen aufgestaut werden muss, weil die Kläranlage nicht arbeitet oder wir, was eine Umweltkatastrophe wäre, eben unaufbereitetes Wasser in die Queich einleiten müssten oder ähnliches. Das ist ein Thema, was auch für mich persönlich ganz heikel ist. Ich bin, wie gesagt, Vorstand einer AÖR, das heißt, ich bin per se kein Angestellter, sondern ich bin ein Organ, also auch privat in der Haftung und im Wasserrecht. Da ist man auch schnell im Strafrecht dann drin und den Schuh möchte ich mir beim besten Willen nicht anziehen.
Das ist erstaunlich. Das sind so Dinge, die immer hinter den Kulissen laufen und man macht sich so als Bürger gar keine großen Gedanken. Ne? Man macht den Wasserhahn auf und es läuft und wo es herkommt, man spült ab, interessiert eigentlich gar nicht so. Aber wie viel Wichtigkeit dahinter steckt, wird einem dann jetzt mal bewusst.
Und wie gut wir eigentlich organisiert sind. Ne? Ja. Also viele Bereiche auf der Welt wären, glaube ich, froh und dankbar, wenn sie so ein gutes System hätten, das laufen würde. Natürlich hat es auch da mit Gebühren zu tun, auch da fallen Kosten an, auch die werden umgelegt, aber dass das funktioniert und sich da ein Betrieb nicht daran bereichert, sondern einfach nur die Kosten, die entstehen, abrechnet, damit diese Infrastruktur zur Verfügung steht, das ist schon eine tolle Sache in unserem Gemeinwesen. Und es ist ja nicht nur das Klärwerk, sondern auch all die Leitungen, die damit zusammenhängen, all die Hausanschlüsse, jedes einzelne Haus muss angeschlossen werden und irgendwie muss dieses ganze Schmutzwasser dann ins Mörlheimer Gewerbegebiet gebracht werden und. Und dann möglichst sauber auch wieder abgegeben werden. Thema für die nächste Reinigungsstufe, die noch irgendwie die nächsten Jahre kommt, worüber man bei einer anderen Gelegenheit, glaube ich, mal vertieft reden könnte.
Sehr gerne, ja. Sie sprechen über die vierte Reinigungsstufe, die gesetzlich verpflichtend wird für Kläranlagen in einer Größenordnung, in der wir die auch betreiben. Wir sind hier bereits in die Planungen gestartet, haben auch schon erste Maßnahmen vorbereitet, was die Fläche anbelangt, um diese dann auch errichten zu können. Das ist, was ich sage, wenn ich meine, es ist eine Up-to-Date-Kläranlage, die wirklich auf dem neuesten Stand der Technik ist und alle gesetzlichen Anforderungen einhält und einen wesentlichen Beitrag zum Umweltschutz und zur Seuchenvorsorge, das darf man ja so pragmatisch auch mal sagen, der Stadt liefert. Und das Kanalnetz, wenn Sie es ansprechen, das ist schon eine Ingenieurmeisterleistung, wenn ich das so sagen darf. Denn wie Sie sich vielleicht vorstellen können, ist der Kern dieses Kanalnetzes alt, sehr, sehr alt. Der ist entstanden, als die Stadt entstanden wurde. Er wird zwar immer wieder saniert, aber es ist jetzt nicht so, dass man sagt, wenn wir ein neues Wohngebiet oder Gewerbegebiet ausweisen, dass wir einen neuen Sammler, so heißen die Hauptleitungen im Kanal, zur Kläranlage bauen, sondern es wird immer auf die Bestandsleitung angeschlossen und dabei wird diese nicht vergrößert. Das heißt, immer mehr Wasser muss durch den gleichen Kanal und das zu koordinieren, zu drosseln und die entsprechenden Einleiterzeiträume zu bestimmen, das ist schon eine ganz wichtige Leistung, die wir auch beim EWL leisten und wir werden jetzt unseren Generalentwässerungsplan, den wir alle 10 Jahre neu aufstellen, werden wir jetzt angehen, um den neuen Plan aufzustellen. Und das ist eine der kapazitätenbindendsten Aufgaben, die uns hier in den nächsten 1,5 Jahren vor der Nase liegt beim EWL.
Und um da vielleicht auch nochmal Aufklärung zu leisten, einer der Gründe, warum eine Baustelle länger dauert, als einfach nur die Asphaltschicht oben zu machen, weil all diese Anschlüsse, all die Wasserleitungen, die Abwasserleitung, der Strom, all das in der Regel dann auch mitgemacht wird. Und wenn man in der Straße 100 Hausanschlüsse machen muss, dann dauert das eben mal länger als ein paar Monate. So ist oft die Bauzeit von Straßen wie in der Waffenstraße zu erklären. Und es fordert uns auch heraus bei der Wärmeplanung, weil unter vielen unserer Straßen nicht genug Platz ist für all die Rohre.
Ja. Okay, also viel zu tun. Was ist denn so als Vorstand das größte Sorgenkind, sag ich mal, was Ihnen jetzt einfällt?
Ach, Sorgenkind möchte ich so nicht sagen. Ich habe von meinen Vorgängern einen sehr gesunden Betrieb übernommen, der in allen Bereichen wirklich ganz, ganz toll aufgestellt ist. Wir haben höchst qualifiziertes Personal, was jeden Tag sehr engagiert an die Arbeit geht, sodass ich nicht von einem Sorgenkind sprechen möchte, sondern von Problemen, die nicht landauspezifisch sind, sondern die uns alle beschäftigen und der Bereich der Daseinsvorsorge sowohl im Abwasser als im Straßenunterhalt als auch in der Abfallwirtschaft ist einfach nie stagnierend, sondern es gibt immer neue Herausforderungen, denen man sich stellen muss. Man wächst mit den technischen Möglichkeiten. Abfallentsorgung ist heute nicht mehr das, was sie vor 40 Jahren war, als man deponiert hat, sondern wir haben heute eine Kreislaufwirtschaft. Wir arbeiten ressourcenschonend. Und so ist es einfach, dass in der Regel kein Alltag einkehrt. Und das ist das, was mich an meiner Aufgabe reizt, was die Kollegen an ihren Jobs reizt, dass wir uns jeden Tag neu Gedanken machen können, wie können wir im Sinne der Gebührenzahler und im Hinblick auf finanzierbare Gebühren immer neu aufstellen, immer mit der Zeit gehen und das unter dem großen Deckmantel des Umweltschutzes. Und deshalb habe ich keine Sorgen, sondern freue mich auf spannende Aufgaben in der Zukunft.
Das klingt doch nach einem schönen Abschluss dieser Folge.
Findest du? Ich hätte jetzt noch die spannendste Frage, zumindest in sprachlicher Hinsicht, gestellt, was den EWL angeht. Herr Lorig, so als Vorstand, würden Sie sagen, der, die oder das EWL? Denn das, alle Varianten hört man, auch von Verwaltungsratsmitgliedern, auch von Bürgermeistern, Oberbürgermeistern, Stadträten, Bürgerinnen und Bürgern. Auch von Mitarbeitenden habe ich schon alle Varianten gehört. Was würden Sie denn sagen?
Ich kann mich als Vorstand dessen nicht ganz freisprechen. Auch ich benutze unterschiedliche Artikel, je nachdem, in welchen Konsens ich es stelle. Man kann natürlich die Anstalt sagen. Wir sind eine Anstalt des öffentlichen Rechtes. Dann ist es die EWL. Das ist durchaus im täglichen Sprachgebrauch drin. Wenn ich den EWL als solches bezeichne, dann nutze ich meistens der.
Ja, 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 ne? Ja. Der Entsorgungs- und Wirtschaftsbetrieb
genau,
Landau.
Genau, richtig.
So, mit einigem zu tun, also so eine Abkürzung, die nie jemand ausspricht. Ne? Die meisten Landauerinnen und Landauer hören EWL, die wissen, hat irgendwas mit Müll zu tun.
Genau.
Heute haben wir ein bisschen darüber gesprochen, hat auch mit dem Wertstoffhof zu tun, mit der Kläranlage, mit all den Leitungen, mit dem Bauhof und all dem, was dort getan wird, beispielsweise zum Aufstellen von Schildern oder Aufbringen von Straßenmarkierungen.
Oder den Stadtteilservice, über den wir jetzt heute bisher relativ wenig gesprochen haben, den wir auch abbilden. Das heißt, so diese Gemeindearbeiter, wie man sie vielleicht anderswo kennt, das sind auch hier in Landau Mitarbeiter des EWL und auch ein ganz wichtiger Zweig, den ich nicht unerwähnt lassen möchte.
Dann haben wir noch die Altdeponien, die uns insbesondere im Niederfeld aktuell ein bisschen beschäftigt. Vielleicht auch Stoff für eine andere Folge.
Sehr gerne.
Und all das, was mit Gebühren zu tun hat. Und im Hintergrund gibt es natürlich noch eine ganze Menge Leute, die mit einer ganzen Menge Zahlen hantieren müssen. All das tut der EWL. Und vielleicht konnten wir ein bisschen was beitragen zur Kenntnis darüber, wie unsere Stadt denn irgendwie funktioniert und mal laufen gehalten wird. Oder?
Ja, auf jeden Fall. Also ich bin ein Stück schlauer hier rausgegangen jetzt heute und freue mich auf den zweiten Teil jetzt, wenn es um die Gebühren geht.
Ein spannendes Thema. Also bis gleich.
Bis gleich.
Ciao.